Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, schönen guten Morgen. Ich werde heute Morgen natürlich auch Ihren Live-Reporter machen über die Wahlrettung. Wie was? Sie können das Wort Wahl nicht mehr hören. Ist nicht ernst, oder? Also okay, wir haben es auch nicht wirklich als Thema heute, aber ich schaue trotzdem mal drauf, wenn irgendwas passiert, erfahren Sie es bei mir, ob Sie wollen oder nicht. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind und eben nicht am Live-Ticker hängen, um ein bemitleidenswertes Tier zu beobachten dabei, wie es von Menschen gerettet werden soll, die es wahrscheinlich nur gut meinen. Aber ich will mich da gar nicht einmischen. Ich gucke da auch drauf, wenn da irgendwas passiert, hören Sie es hier bei mir. So, wir machen natürlich Wissenschaft heute und da gibt es dann zum Beispiel ganz wichtige wissenschaftliche Ausdrücke zu lernen, zum Beispiel Deletrius oder Confringo oder Colloportus oder Dissendium oder Expecto Patronum. Und diejenigen von Ihnen, die sich auskennen in der Literatur, wissen, das waren alles Harry Potter Zaubersprüche und diese Zaubersprüche tauchen auf in den Büchern von Harry Potter und insgesamt in der Mittelalterliteratur der Neuzeit, also wann immer Fantasy-Literatur das Mittelalter bemüht, dann tauchen dort Zauberer und Hexen auf. Und wir gucken uns das mal an und fragen, gab es denn wirklich im Mittelalter so viel Gerede um Zauberei, um Hexen etc. pp. Oder ist das wirklich eine Erfindung der Neuzeit und damit Fantasy? Das ist eines unserer Themen am heutigen Tag. Jetzt haben wir erstmal das Scannerspiel, unser Wissenschaftsquiz. Da gibt es Fragen zur Wissenschaft und Sie müssen herausfinden, ob die Antworten, die wir Ihnen vorgeben, ob die richtig sind oder ob wir die uns ausgedacht haben. Wenn Sie da bei der dritten Frage richtig liegen, gibt es heute ein wunderbares Buch zu gewinnen, nämlich 7,5 Lektionen über das Gehirn. Lisa Feldman Barrett hat es geschrieben und sie stellt da die ganz einfache Frage, warum haben wir eigentlich ein Gehirn und was macht das, welche Bedeutung hat es für uns? Wir fangen also an, uns mit dem eigenen Hirn zu beschäftigen. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt als Kandidat, Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Etta.
Guten Morgen.
Hallo, Etta, geht's gut?
Ja. Ja.
Du rufst an aus wo?
Aus Hamburg.
Aus Hamburg. Na, haben wir gleich die richtige hier am Apparat, ne?
Warum?
Na natürlich, du ahnst doch, welche Frage ich hier jetzt stelle. Pro Wahl oder Contra?
Ach so, für oder gegen Olympia?
Nein, der Wal.
Ach, der Wal mit H.
Ja, nein, der Wal, W-A-L, dieses Tier, was da in Pöhl liegt, bei euch in der Nähe von Hamburg, genau. Ja, was irgendwie so in der Ostsee sich verschwommen hat, genau. Ne? Ja. Also würdest du sagen, wir sollten weniger drüber reden? Interessiert dich nicht oder ist das ein wichtiges Thema?
Ich denke schon, dass es ein wichtiges Thema ist. Ich glaube allerdings, dass es von vielen Sachen auch ablenkt, sag ich mal. Mhm. Also ich finde es etwas übertrieben. Ich denke, dass Fachleute sich darum kümmern sollten. Und ich glaube, viele, die keine Experten sind, machen das zu ihrem Thema. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, schwierig. Ihr in Hamburg habt ja sowieso noch andere Tiere da, nur Wölfe, die durch die Fußgängerzone laufen.
Ja, das stimmt.
Ja,
ne? Auch interessantes Thema. Aber der ist ja inzwischen nicht mehr in der Fußgängerzone.
Aber wieder in Freiheit. Das ist ja auch schön. Obwohl eine Frau
richtig
gebissen hat. Ne? Unglaublich.
Nee, das ist nicht ganz so.
Nee?
Das ist nicht ganz
Ach so?
Richtig. Nein,
Erzähl
nein.
Mal.
Also das ja, man weiß natürlich nicht genau, darüber wurde gar nicht gesprochen, aber eigentlich hat er sich wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, nicht gebissen, sondern mit der Pfote geratscht.
Ah,
so
okay.
Habe ich es verstanden, aber es gibt jetzt wirklich keine Beweise oder keine besonderen Informationen oder relevante Informationen, die an die Öffentlichkeit gegangen
Verstehe.
Sind.
Also da gilt die Unschuldsvermutung.
Genau, das würde ich auch so sagen.
Etta, schön, dass du bei uns bist. Freue mich sehr. Du weißt, erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis. Ne? So lange musst du durchhalten. Frage Nummer 1 hat auch was zu tun mit Fischen. Pass auf.
Minifische klettern Wasserfälle hoch. Im Kongo ist an bestimmten Wasserfällen ein besonderes Naturschauspiel zu beobachten. Statt zu schwimmen, klettern kleine Fische hier zwischen April und Mai an den Wänden der Wasserfälle hoch. Laut einem internationalen Forscherteam nutzen die Fische hakenartige Fortsätze auf der Unterseite ihrer Flossen, um sich an der Felswand festzuhalten. Die Minifische brauchen knapp 10 Stunden, um die 15 Meter hohen Wasserfälle zu erklimmen.
Ja, das klingt so verrückt, dass ich denke, das ist richtig.
Ja, hast du auch recht. Ja, Ja, Fische, warum sollten die das nicht können? Ne? Dass sie senkrecht,
ja, genau.
Dass sie senkrecht klettern können, manche Fische, das wurde schon häufiger beobachtet. Was hier das Besondere ist bei diesen Schlankfischen im Kongo, die überwinden besonders große Strecken. Ich meine 15 Meter ja, für so kleine
wow.
Tiere.
Ja.
Schaffen aber nicht alle. Das heißt, wenn also von oben das Wasser sehr ungünstig auf sie drauf spritzt, rutschen sie auch wieder ab. Ne? Aber gleichzeitig sorgt dieses Spritzwasser auch dafür, dass sie auf ihrer stundenlangen Reise nach oben feucht bleiben beim Klettern.
Ja, ja,
genau.
Anders als der Wal, ne?
Anders als der Wal.
Ist wahrscheinlich nicht mehr so feucht, ja.
Nee, leider. Obwohl er sich ja nun, also ich bin ja, verfolge das ja leidenschaftlich, obwohl,
ja,
er sich ja gestern, obwohl er sich ja gestern gedreht hatte einmal. Vielleicht hatte das...
Echt?
Ja, ja, ja. Ne? War ein Taucher rangekommen und dann hat er sich einmal gedreht. Etta, Frage Nummer zwei.
Küssen ist nicht glutenfrei. Küssen kann für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit gefährlich sein. Denn schon kleine Mengen an Gluten, einem Eiweiß aus Getreide, schaden ihrer Gesundheit. Ein Forscherteam aus den USA hat festgestellt, beim Küssen wird direkt nach dem Essen durch den Speichel eine hohe Menge Gluten übertragen. Ein einfacher Schluck Wasser reicht nicht aus, um das Risiko zu senken. Für Menschen mit Glutenunverträglichkeit heißt das, vor dem Küssen lieber nachfragen, was der Partner zuletzt gegessen hat.
Ich mache jetzt mal Wunschdenken und sage nein.
Du sagst, das ist falsch und damit hast du wieder recht.
Ja.
Also aus eigener Erfahrung, ja, ich hatte mal so eine Kernobstallergie und wenn meine wunderbare, fantastische, beste Ehefrau der Welt einen Apfel gegessen hatte, dann konnte das schon ein bisschen britzeln.
Ne? Oh,
das, tatsächlich.
Okay.
Und
ja.
Ich weiß nicht, ob so Leute, die Erdnussallergie haben oder sowas, ob das nicht auch schwierig ist. Aber bei Gluten können wir ganz sicher sagen, beim Küssen wird kein Gluten durch den Speichel übertragen. Ne? Die haben die Messung, die Glutenmenge im Speichel gemessen und diese war immer unterhalb der Grenzen, die für einen Partner oder eine Partnerin relevant sind.
Sehr beruhigend.
Etta, hier kommt die wichtige Frage Nummer drei.
DNA-Veränderungen beeinflussen das Geschlecht von Mäusen nicht. Ob Mäuse weibliche oder männliche Geschlechtsmerkmale entwickeln, hängt von ihrer DNA ab. Ein Forscherteam aus Israel hat daher untersucht, wie sich eine Veränderung der DNA-Basen, also der Bausteine des Erbguts, auf das Mäusegeschlecht auswirkt. Sie stellen fest, auch wenn man die Bausteine der DNA austauscht, ändern sich die Geschlechtsmerkmale der Mäuse nicht.
Ja, ich glaube, das ist richtig.
Mhm. Okay, aber das ist leider falsch.
Das ist falsch, ja, ich merke schon am Zögern.
Ja, 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 wir haben jetzt so schnell, so kompliziert formuliert.
Ich war auch zu schnell, ich hätte noch mal ein bisschen
nachdenken müssen. Aber du hast dich, was ich ja auch gut finde, du hast dich auch bei den ersten beiden Fragen ja auch auf das Bauchgefühl verlassen, das ja sofort sagt, ne, was ist los.
Ja, genau.
Ne, genau. Und das ist ja etwas, was ich immer grundsätzlich sage, verlasst euch auf das Bauchgefühl, in vielen Fällen habt ihr recht damit. In diesem Fall haben wir dich reingelegt. Tut mir leid,
ja,
Etta.
Macht nichts.
Schöne Grüße nach Hamburg.
Ja, danke schön. Ne? Schöne Grüße nach Berlin.
Danke, mach's gut. Tschüss, tschüss,
tschüss.
So, dann haben wir hier Friederike.
Ja, hallo.
Und wir haben eine Abräumerin, Friederike, denn...
Ja!
Ja, das sind die fiesen Regeln dieses Spiels, wenn die dritte Frage nicht richtig beantwortet wird. Und ich kann das nochmal sagen auch. Das Forscherteam hat bei weiblichen Mäusen bestimmte DNA-Basen, also Bausteine, hinzugefügt oder entfernt. Und tatsächlich entwickelten die weiblichen Mäuse männliche Geschlechtsmerkmale inklusive Hoden und Samenkanälchen. Ging also. Man kann mit DNA-Veränderungen das Geschlecht beeinflussen. Friederike, unabhängig davon, ob du das gewusst hättest oder nicht, hast du ein schönes Rowohl-Taschenbuch gewonnen, was im Buchhandel 14 Euro kostet. 7,5 Lektionen über das Gehirn. Lisa Feldmann-Barrett hat es geschrieben, die kennt sich da wirklich aus, ist Neurowissenschaftlerin, beantwortet alle Fragen, alles, was wir schon immer wissen wollten über diesen Denkapparat im Kopf. Ja, das kannst du jetzt behalten, aber ich mache dir noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen. Oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch, alles gut. Oder aber du sagst, ich will noch eine Frage, dann hast du am Ende Abo und Buch gewonnen oder nichts.
Also an dem Buch wäre ich wirklich sehr interessiert. Aber es gibt zwei Gründe, weshalb das nicht einfach so geht. Erstens finde ich es nicht so ganz toll, nur Abräumerin zu sein. Und zweitens würde ich mich auch wirklich sehr über dieses Abo freuen. Also, Frage her.
Hier kommt sie.
In der Ehe ist das Krebsrisiko geringer. Wer verheiratet ist oder war, erkrankt seltener an Krebs als Menschen, die Single sind. Das ist das Ergebnis eines Forscherteams aus Miami. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Etwa einen niedrigeren Konsum von Alkohol und Nikotin, seltenere Infektionen oder auch insgesamt weniger Sexualpartner. Bei verheirateten Menschen sind daher Krebsarten, die durch vermeidbare Risikofaktoren ausgelöst werden, deutlich seltener.
Oh, da bin ich jetzt aber sehr hin und her gerissen.
Mhm. Darf ich bei dir nach dem Familienstand fragen, Friederike?
Geschieden.
Mhm. Aber du hast das Erlebnis auf jeden Fall schon mal gehabt. Und wir sagen ja auch Menschen, die schon mal verheiratet waren und so weiter. Ne? Ich weiß nicht, also was denkst du? Leben Menschen grundsätzlich gesünder, wenn sie verheiratet sind oder nicht? Ich habe keine Ahnung.
Wenn ich mich nicht täusche, heißt es, dass die Lebenserwartung von Verheirateten, ich glaube insbesondere Männern, auch höher sei.
Mhm.
Und auch diese ganzen Argumente, die da angeführt wurden, von denen mir auch ein Teil spontan eingefallen war, sprechen ja auch dafür, dass es stimmt. Aber andererseits ist das alles so allglatt formuliert hier in eurer Vorstellung.
Hast du ein Bauchgefühl gehabt? Und nur so die Frage.
Also das erste Bauchgefühl sagte, stimmt. Und dann war mir das aber alles zu glatt und schlüssig. Und dann dachte ich, nee, dann stimmt's doch nicht. Und in diesem Zwist stecke ich jetzt fest.
Ja, also wir sind ja nicht bei der 500.000-Euro-Frage, Friederike.
Nein, Gott sei Dank nicht. Und deswegen folge ich einfach meinem ersten Bauchgefühl und sage, ja, stimmt.
Und du hast recht.
Wie schön, ich freue mich.
Also ich mache das ja hier schon eine ganze Weile und so wie oft habe ich das schon festgestellt, dass dieses erste Bauchgefühl häufig tatsächlich uns in die richtige Richtung führt.
Ja.
In diesem Fall haben die Forscher Daten ausgewertet von, Achtung, festhalten, 100 Millionen Menschen.
Boah, ja? Wahnsinn.
Ne? Gibt ja mittlerweile Big Data. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Die Forscher haben die Verheirateten nicht mit Menschen in langjährigen Partnerschaften verglichen. Na, auch da könnte ein geringeres Risiko bestehen.
Klar.
Ja, die Ehe ist ebenfalls kein Heilmittel. Auch Singles können Risikofaktoren minimieren. Auch das geht natürlich, wenn man vernünftig lebt. Friederike, danke fürs Mitspielen.
Hm? Ja, ich danke ganz, sehr herzlich.
Ganz
ich freue
Dank.
Mich total.
Von wo aus rufst du denn eigentlich an?
Aus Lichterfelde.
West oder Ost?
West.
West natürlich. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Dann wünsche ich dir ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ne?
Danke ebenso.
Hab noch viel Spaß mit dem Programm und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Nein, tue ich nicht. Und ich bin sehr großer Profis-Fan. Danke für diese Sendung.
Danke dir, Friederike. Bis bald. Mach's gut.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Mit Korrelationen ist das in der Wissenschaft immer so eine Sache. Korrelation, Sie wissen das wahrscheinlich, nennt man den statistischen Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Also ich sag mal ein dummes Beispiel, nahezu alle Menschen mit weißen T-Shirts gehen auf zwei Beinen. Das lässt sich statistisch belegen. Das beweist aber keinen Kausalzusammenhang zwischen den Variablen T-Shirt-Farbe und zwei Beinern. Bei Insekten hat man vor Jahrzehnten eine Korrelation gefunden zwischen ihrer Größe und dem Sauerstoffgehalt des jeweiligen Erdzeitalters, in dem die gelebt haben. Und diesen Mythos hat der Professor für Physiologie an der Uni Greifswald, Philipp Lehmann, nun eindeutig widerlegt. Herr Lehmann, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank, schönen guten Morgen.
Die Annahme war, Insekten waren in grauer Vorzeit vergleichsweise riesig, weil vor 300 Millionen Jahren der Sauerstoffgehalt der Luft auf der Erde noch erheblich höher war als heute. Welche Theorie steckte dahinter? Also warum sollte mehr Sauerstoff zu größeren Insekten führen?
Grundsätzlich hat man lange nach verschiedenen Erklärungen gesucht. Heutzutage sind die Insekten eher klein und man hat halt sehr viel Variation in unserem Planeten gefunden, in Temperatur und so weiter, die man nicht so gut korrelieren kann mit Körpergröße. Und da hat man nach anderen Erklärungen gesucht. Und eine Erklärung, die da möglich war, war halt Sauerstoffgehalt. Weil das können wir nicht wissen. Das, der Sauerstoffgehalt heutzutage ist ja 20%, aber früher war der hoch. Und da hat man angenommen, dass vielleicht Sauerstoff begrenzend agiert für Körpergröße der Insekten und dass das ein erklärender Faktor sein könnte.
Mhm. Aber warum sollte mehr Sauerstoff zu mehr Wachstum führen? Ist das so?
Das liegt daran, dass man angenommen hat, dass Insekten mit ihren Tracheensystem, das heißt das System, das Sauerstoff in die Körper hinein, in den Körper und die Zellen hineintransportiert, anders funktioniert als zum Beispiel das Blutzirkulationssystem der Säugetiere und dass das System vielleicht mehr begrenzend ist, wenn es zu Sauerstofftransport kommt und daher, wenn man groß werden will, braucht man viel Sauerstoff, weil das System eben sehr begrenzend ist.
Also so ein Leitungsproblem im Prinzip. Ne? Wie groß waren denn die Insekten damals? Haben Sie so Beispiele für uns?
Ja, die waren wirklich unglaublich groß, also unfassbar groß. Es gibt zum Beispiel einige libellenartige Insekten, die wir Griffonflies in Englisch, also Greifslibellen nennen oder Greifsfliegen. Die konnten eine Wingspanne von über 70 Zentimeter haben. Mhm. Also das heißt, wie eine Krähe oder sogar größer.
Wahnsinn.
Also das heißt, wirklich, wirklich groß. Und es gab viele andere Beispiele. Also das war nicht ungewöhnlich.
Wie sind Sie denn dann drauf gekommen, dass der Grund dafür, dass Insekten heute wesentlich kleiner sind, nichts zu tun haben muss mit dem gesunkenen Sauerstoffgehalt auf der Erde?
Das kommt aus der Doktorstudie. Der Erstautor des Studies, worüber wir jetzt sprechen, Ned Selling aus Pretoria, Südafrika, der hat sich in seiner Forschung mit verschiedenen Insekten, die verschiedene Athletizismen, das heißt, dass sie verschieden aktiv sind, sehr beschäftigt. Und der hat gefunden, dass Insekten, die sehr aktiv sind, sehr viel fliegen, sehr viel Sauerstoff brauchen, mehr oder weniger gleich viel in dieses Transportsystem investieren wie Insekten, die sehr viel, wenn man so sagen darf, fauler sind oder sehr viel weniger beweglich sind. Und da hat er sich gefragt, wenn Sauerstoff wirklich so wichtig ist für den Wachstum und die Aktivität dieses Muskulatursystems, dann sollte man ja doch eine stärkere Korrelation zwischen dieser Investition und Aktivität finden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die Hypothese mehr allgemein in Frage gestellt haben und diese Studie dann sozusagen angefangen haben.
Sie konnten also eine Korrelation auf ihre Kausalität hin überprüfen und falsifizieren. Damit ist die Frage, warum waren Insekten vor 300 Millionen Jahren so riesig, wieder offen, oder?
Das ist leider so. Das ist eine Studie, die meiner Meinung nach eigentlich ein sehr schönes Beispiel ist, wie die Wissenschaft funktionieren sollte. Das heißt, es gab sehr gute Gründe für dieses Argument. Die Korrelation war stark und in den 80er Jahren hat man sogar dann wirklich durch diese Kernbohrungen gefunden, dass der Sauerstoffgehalt vor 300 Millionen Jahren wirklich sehr hoch war. Und das war sozusagen ein sehr starkes dann Beweis für diese Korrelation. Aber was wir finden konnten, war, dass diese Korrelation keine mechanistische Basis haben. Mhm. Und das hat das dann ein bisschen widerlegt. Das heißt überhaupt nicht, dass die Forschung sozusagen nicht lebendig weiterleben könnte, aber es heißt halt, dass dieses eine Argument wahrscheinlich nicht das wahre ist für das kausale Zusammenhang.
Das sagt der Professor für Physiologie an der Uni Greifswald, Philipp Lehmann, bei uns bei den Profis auf Radio 1. Herr Lehmann, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende.
Vielen lieben Dank.
Radio 1. Die Profis.
Ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen, dass in letzter Zeit Nord- und Ostsee eben jeden Tag in den Nachrichten sind. Ja, gestern zum Beispiel, da haben die Grünen im Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, sie möge doch bitte mehr tun gegen die russische Schattenflotte, also marode Tanker, die durch unsere Gewässer fahren, gefährlich für die Umwelt, gefährlich für die Schifffahrt. Heute soll der gestrandete Buckelwal von einer Privatinitiative mit Luftkissen angehoben und in die Nordsee bugsiert werden. Noch wissen wir nicht, ob das stattfinden kann. Die Vorbereitungen laufen. Und dann haben Nord- und Ostsee auch noch ein Munitionsproblem. Von dem kann uns der Meeresgeologe Professor Dr. Jens Greinert erzählen vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Der arbeitet nämlich an Methoden, die Munition zu bergen. Herr Greinert, guten Morgen.
Ja, moin aus Kiel.
Rund 1,6 Millionen Tonnen Bomben, Granaten, Sprengköpfe wurden nach dem Zweiten Weltkrieg einfach ins Meer gekippt? Von wem?
Das wurde damals gemacht, weil die Alliierten unbedingt wollten, dass Deutschland so schnell es geht demilitarisiert wird. Und da muss Munition weg, aber auch die Waffen weg. Und dann wurden Fischer oder andere Leute beauftragt, die Munition aus den Munitionslagern in Versenkungsgebiete zu schmeißen. Und das sieht aus, als wenn ein LKW einfach eine große Schippe Sand ablädt.
War dem Verursacher nicht klar, dass das irgendwann vielleicht mal zu Problemen führen könnte?
Das war denen bewusst, aber sie hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ganz andere Sorgen und haben gesagt, wo bringen wir diese ganze Munition hin? Und da war halt ins Meer schmeißen die wahrscheinlich damals sinnvollste Methode. Es gibt Aufnahmen oder Aufzeichnungen in Archiven, wo schon drin steht, eventuell ist das für die Umwelt nicht ganz so gut, aber es wurde eben dennoch gemacht.
Ist jetzt 80 Jahre her. Ja, was gibt's denn für Probleme mit der Munition?
Also generell gibt es ja Probleme mit Munition, das sieht man auch in der Ukraine, im Schwarzen Meer, dass natürlich Minensperren gelegt wurden, die Sachen sind da. Aber in der deutschen Ost- und Nordsee sind es wirklich diese Munitionsversenkungsgebiete. Und die Metallhüllen rosten langsam durch und setzen toxische karzinogene und mutagene Substanzen frei.
Also krebserzeugende Mittel.
Mhm. Genau. Krebs- und genverändernde Substanzen. Und die sollen eigentlich überhaupt nicht in der Umwelt sein. Und wir messen die im Wasser. Wir messen aber auch, dass Fische, die schon aufnehmen oder Muscheln, die aufnehmen, die werden zum Großteil durch den Verdauungstrakt wieder ausgeschieden. Sie sammeln sich aber auch zu ganz geringen Konzentrationen im Fleisch an.
Nun haben Sie vor ein paar Monaten bereits eine Probebergung gemacht und geguckt, kriegen wir das Zeug da wieder raus? Was ich nicht verstehe, statt die Munition zu vernichten, wurde sie nur umverpackt und erneut versenkt. Das müssen Sie uns erklären. Ja.
Genau, also das hat nicht das Geobau gemacht, sondern das war im Auftrag des Umweltministeriums, des Bundesumweltministeriums BUKN, wurden in zwei Operationen, einmal 2024 und 2025, wurden drei Munitionshaufen in der Lübecker Bucht mal geräumt, um zu schauen, wie räumt man eigentlich 80 Jahre alte Munitionshaufen. Das war bis dahin, wurde das noch nie gemacht, weil keiner Interesse hat, zum Beispiel in Munitionsversenkungsgebieten einen Offshore-Windpark zu bauen. Da würde man nicht auf die Idee kommen, dieses zu tun. Jetzt sollte das aber mal gemacht werden. Und da wurden Räumtechnologien getestet. Und leider war es administrativ noch nicht möglich, wirklich die Munition auch an Land zu bringen und an Land zu entsorgen. Das war eigentlich der Plan. Das scheiterte dann aber eigentlich an Regularien. Da musste man auch erst lernen, wen muss man eigentlich alles fragen in Deutschland, um solche Transporte durchführen zu können. Und dann wurde, das war aber auch schon vorher geplant, wurde halt der Großteil in sogenannten Nasslagern wieder versenkt. Sozusagen fertig für die Abholung, wenn denn demnächst eine Munitionsvernichtungsplattform gebaut wird und dann die Munition auch auf See vernichtet.
Erlauben Sie mir, dass ich darüber den Kopf schüttle?
Das dürfen Sie gerne machen. Wir hätten uns das auch ein bisschen anders gedacht, aber das, wie gesagt, das war von vorne so geplant, weil bei Räumung und Vernichtung sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ich vernichte, brauche ich sozusagen, muss ich wissen, was in meinen Verbrennungsprozess reinkommt und das muss vorsortiert werden. Ich kann also schneller räumen und vorsortieren und das dann der Vernichtung zuführen. Und dieses Räumen und Vorsortieren wurde geübt. Ja, es hätte mehr an Land gebracht werden sollen, aber insgesamt eh nur 5 Tonnen, ja, weil man an Land auch die Vernichtungskapazitäten gar nicht hat.
5 von 1,5 Millionen, ja, ja.
Ja, genau. Also das ist alles, wir sind am Anfang und testen Technologien und schauen, wie wir das machen können. Es war aber ein sehr guter Erkenntnisgewinn, sodass jetzt Erkenntnisse vorliegen, um zu sagen, okay, wenn wir großmaßstäblich einsteigen wollen, dann machen wir das so und so und so und so. Und der nächste Schritt ist eben der Bau dieser Vernichtungsplattform auf See.
Wie soll es jetzt genau weitergehen? Was ist der Fahrplan?
Ja, der Fahrplan ist, dass demnächst im Sommer die Beauftragung dieser Vernichtungsplattform rausgegeben wird. Dann wird ein Konsortium von Firmen hoffentlich diese Plattform bauen. Das soll bis Ende nächsten Jahres passieren. Also man weiß schon ungefähr, wie das Ding aussehen soll. Und dann müsste ab 28 geräumt werden. Und dazu ist jetzt noch wichtig, dass Bund und Land oder Bund und Länder sich einigen, wer diesen Betrieb dieser Räummaßnahme und der Vernichtungsplattform eigentlich bezahlt. Und da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es wieder Bund, Länder zusammen machen und da geht es dann immer die großen Diskussionen, wer bezahlt wie viel Prozent von den wahrscheinlich 100 Millionen Betriebskosten pro Jahr.
Nord- und Ostsee haben noch andere Probleme als gestrandete Wale, Munitionsprobleme nämlich, von denen uns Jens Greinert erzählt hat vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, der an Methoden arbeitet, Munition aus dem Meer wieder zu bergen. Herr Greinert, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gern geschehen. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Weil ich selbst nicht unterwegs bin in den sozialen Medien, kann ich Ihnen nur sagen, was ich darüber so lese, dass es eben da eine Manosphäre gibt, in denen ja, das toxische Verhalten von Jungs gefeiert wird, die sich schlecht äußern über Frauen, großes Männlichkeitsgehabe, der Mann muss Muskeln haben, Sie kennen den Spruch, der Mann muss recht sein und Frauen leiden darunter, dass es sowas gibt und es gibt jede Menge Studien aber auch zum Thema und 123 Einzelstudien, die sind jetzt ausgewertet worden von einem Team um den Sozialpsychologen Dr. Sven Kachel von der Uni Kassel. Herr Kachel, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Hi, guten Morgen, Herr Karkowski.
Also, Sie haben eine Metastudie gemacht zur Frage bedrohte Männlichkeit, auf gut Deutsch Masculinity Threat. Was ist das überhaupt für ein Phänomen? Wie wird das definiert?
Genau, das ist erstmal das subjektive Erleben von Männern, die eigene Männlichkeit zu verlieren. Das heißt also, sich die Frage zu stellen, ob man Mann genug ist oder eben auch das Erleben, kein echter Mann mehr zu sein. Und das hängt logischerweise mit der Prekarität von Männlichkeit zusammen. Also, dass Männlichkeit relativ schwer zu erlangen ist und immer auch wieder validiert werden muss, sozusagen demonstriert werden muss, weil sie auch leicht verloren gehen kann. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu.
Wie wird das denn überhaupt definiert, Männlichkeit?
Tja, Männlichkeit ist sozialpsychologisch gesehen quasi ein Teil unseres Selbstkonzeptes. Das heißt also, wie sich Männer hinsichtlich ihrer Geschlechtsidentität, aber auch der Geschlechterrolle, die sie ausfüllen, verorten. Und sie können sich dann definitiv auch stärker oder auch weniger männlich fühlen. Das wäre letztlich Männlichkeit sozialpsychologisch betrachtet. Differiert ein bisschen von dem, wie Männlichkeit soziologisch gegriffen wird, wo Männlichkeit ja auch immer mit der gesellschaftlichen Position in Verbindung gebracht wird,
also der Vormachtstellung von Männern. Der Beschützer, zum Beispiel, der Ernährer.
Genau, ja, genau. Und dass einfach Männern letztlich mehr gesellschaftliche, auch wirtschaftliche Ressourcen zustehen, als Frauen zustehen.
Mhm. Genau. Und dieses Phänomen Masculinity Threat, also Männer, die ihre Männlichkeit bedroht sehen, kann sowas alle Männer betreffen oder geht es ja nur um diese Extremisten in der Manosphäre?
Ja, das ist spannend, weil Männlichkeitsbedrohung sozialpsychologisch gesehen alle Männer betreffen kann potenziell, weil es quasi situativ ausgelöst wird, weil es sogenannte Trigger gibt, um Masculinity zu bedrohen. Mhm. Und das kann zum Beispiel einmal sein, dass ich den Männern eben sage, sie schneiden in einem Persönlichkeitstest, der Femininität und Maskulinität abbildet, wesentlich schlechter ab als andere Männer oder reichen vielleicht sogar in den weiblichen Bereich mit rein. Es kann aber auch dadurch ausgelöst werden, dass ich Männern sage, pass auf, Frauen werden euch immer ähnlicher. Quasi die Grenze zwischen Männern und Frauen, die wird immer mehr blurry und löst sich letztlich auf. Genau.
Und genau nach diesen Triggern haben Sie in der Studie strukturiert gesucht, also nach den Anlässen für, man muss das hier betonen, heterosexuelle Männer, sich in ihrer Männlichkeit bedroht zu fühlen. Was wurde da besonders häufig genannt?
Ja, das waren vor allem die Trigger, die ich gerade schon versucht habe anzudeuten, die wir als Prototypkalitätstrigger bezeichnet haben. Prototypkalität bedeutet, inwiefern ich eben prototypisch bin für die Gruppe der Männer als Mann.
Da sind also, wenn ich Sie richtig verstehe, Männer, die füllen Fragebögen aus, um zu gucken, wie männlich bin ich wirklich?
Ja, zum Beispiel, genau. Mhm. Letztlich so ein bisschen. Genau, dass sie, also es ist einfach letztlich nur experimentell manipuliert. Die Männer kommen in ein Labor zum Beispiel oder nehmen an einer Online-Studie teil, füllen dann zum Beispiel einen Fragebogen aus und erhalten dann letztlich vermeintliches Feedback zu ihren Testergebnissen.
Aber das ist ja eine Laborsituation. Die meisten Männer machen sowas ja nicht, ne? Wovon fühlen die sich denn bedroht?
Die können sich, glaube ich, von relativ viel bedroht fühlen. Die Frage ist hier, wie das quasi in den Primärstudien experimentell hergestellt wurde, weil wir es irgendwie wissenschaftlich modellieren und zugänglich machen müssen.
Ah, verstehe, genau. Verstehe. Gut, und dann wollten Sie wissen, zu welchen Reaktionen diese Bedrohung der eigenen Männlichkeit führt. Was kam dabei raus?
Da kam vor allem raus, dass gerade so internale Reaktionen, so haben wir das genannt, also Emotionen zum Beispiel wie Angst oder Ärger, relativ stark sind, dass die Männer auch wirklich tatsächlich ihre Männlichkeit in Frage stellen, also nur weil sie quasi das Feedback erhalten, dass sie unmännlich sein, muss das ja mit ihnen erstmal gar nichts machen. Aber das war anders. Die Männer haben tatsächlich eben ihre Männlichkeit in Frage gestellt, sich weniger männlich gefühlt und es hat eben auch noch ihren Selbstwert reduziert. Und diese internalen Reaktionen waren deutlich stärker ausgeprägt. ausgeprägt als sogenannte kompensatorische Reaktion. Das heißt also, wenn ihre Männlichkeit in Frage gestellt wird, würden sie gegebenenfalls dazu neigen, eben für diesen Männlichkeitsverlust zu kompensieren, ihre Männlichkeit wiederherzustellen, was sie über ganz unterschiedliche Arten machen können. Zum Beispiel, dass sie eben Überlegenheit als Mann demonstrieren gegenüber anderen Gruppen, zum Beispiel Frauen oder schwulen Männern. Sie könnten sich aber eben auch da als sehr männlich präsentieren, im Sinne von, dass sie als sehr risikobereit gelten und dann eben entsprechende Verhaltensweisen nutzen, weil sie eben schnell Auto fahren, weil sie sehr viel Alkohol trinken, weil sie sich gegebenenfalls an Finanzspekulationen beteiligen, solche Dinge.
Und muss diese bedrohte Männlichkeit immer zu einer Gefahr werden für Frauen?
Nein, muss es nicht. Und genau das ist quasi der Punkt an dieser Differenz zwischen internalen und externalen Reaktionen. Quasi diese Angst und dieser Ärger, die entstehen in Männern, wenn sie in ihrer Männlichkeit bedroht werden, die müssen sich nicht in das Außen hinein übersetzen. Das heißt also, es muss nicht immer zu einer kompensatorischen Reaktion kommen und es muss auch nicht unbedingt auf andere Menschen gerichtet sein, diese kompensatorische Reaktion. Das heißt also, ich muss eben anderen Menschen nicht ihre Rechte absprechen, zum Beispiel eben schwulen Männern oder geschlechtlichen Minderheiten. Und ich muss mich auch nicht in Position bringen gegen Geschlechtergleichheit. Zum Beispiel. Genau.
Zur 9-Meter-Studie über Masculinity Threat, bedrohte Männlichkeit, der Sozialpsychologe Dr. Sven Kachel von der Uni Kassel. Herr Kachel, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis.
Sehr gerne, alles
auf Radio
Liebe.
1. Danke Ihnen, schönes Wochenende.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Unser Bild vom Mittelalter, das ziehen viele von uns aus der Literatur, ganz besonders die Fantasy-Literatur. Die nutzt dabei gern ein imaginäres Mittelalterbild als Kulisse. Bei Harry Potter, genau wie beim Herrn der Ringe oder in Game of Thrones, in der Regel spielen dabei Hexen, Zauberer und Drachen ganz wichtige Rollen. Woher kommt eigentlich diese Vorstellung vom Mittelalter als magisches Zauberparadies? Das frage ich den Literaturwissenschaftler Andreas Hammer von der Uni Konstanz. Er ist dort Professor für ältere deutsche Literatur und Sprache und war Herausgeber des Sammelbands Magie und Literatur. Herr Hammer, guten Morgen.
Guten Morgen zusammen.
War die Zauberei in der Literatur des Mittelalters auch schon so stark vertreten wie heute in der Fantasy-Literatur?
Eigentlich nicht. Also Zauberei selber nur im Sinne von magischen Gegenständen, verzauberte Schwerter, Ringe, die unsichtbar machen oder sowas.
Wow.
Aber Leute, die zaubern können, sind nicht so prominent vertreten. Wir denken zwar immer an Merlin als besonderen Zauberer, den wir auch aus der Fantasy kennen, aber das sind Gestalten, die ein bisschen vorsichtig behandelt werden, weil Zauberei natürlich, wenn man sie aktiv betreibt, immer ein bisschen gefährlich gewesen ist, weil man sich mehr oder weniger mit Dämonen einlassen musste.
Mhm. Und von wem kam da die Gefahr, wenn ich gesagt habe, ich bin Zauberer?
Naja, wer zaubern kann, so ist die Vorstellung gewesen, der hat seine Kräfte dadurch, dass ihm Dämonen dabei helfen. Zumindest war das die kirchliche Meinung. Das heißt, es wird sich keiner hingestellt haben und gesagt haben, ich bin ein großer Zauberer.
Mhm.
Sondern das war deswegen gefährlich. In der Literatur wird es natürlich deswegen trotzdem behandelt, weil die Literatur damit natürlich anders umgehen kann. Aber trotzdem sieht man in sehr, sehr vielen Fällen, dass es zumindest vorsichtig behandelt wird und diese Figuren keine so prominente Rolle spielen, wie das in der heutigen Fantasy-Literatur der Fall ist.
Immerhin Ringe, die unsichtbar machen. Wo findet sich das denn?
Das findet sich zum Beispiel in einem Artus-Roman, wo der Protagonist Iwein sich verstecken kann. Wir finden natürlich auch die Tarnkappe von Siegfried im Nibelungenlied, die er auch unsichtbar machen kann.
Mhm.
Also solche Requisiten, die haben wir häufiger, aber dann wird nie erklärt, wer die verzaubert hat oder warum die so sind. Die sind einfach da wie im Märchen.
Mhm.
Ja.
Also
es gibt keine Figuren.
Die Urheber werden nicht genannt, aus Angst auf den Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Ne?
So würde ich es jetzt nicht sagen, aber zumindest ist man da wesentlich vorsichtiger.
Heißt das denn zugleich, dass es im Mittelalter auch gar nicht so viele Zauberer, Alchemisten und Magier gab, wie uns die heutige Literatur weismachen möchte? Oder wissen wir das schlicht nicht?
In der Literatur tauchen die Figuren auf. In der konkreten Alltagspraxis wissen wir dazu natürlich wesentlich weniger. praktiziert worden ist es schon, weil wir eine Reihe von Zaubersprüchen auch haben. Wir wissen aber nicht, wie die konkret dann auch angewendet worden sind. Das sind meistens Heilungssprüche gewesen, die man vielleicht noch zusätzlich zu medizinischen Zwecken oder sowas verwendet hat. Aber wir haben keine Alchemisten oder sowas, was wir immer glauben. Das sind, glaube ich, schon ein bisschen Klischeebilder.
Und wo wurden dann solche Zaubersprüche aufgeschrieben, wenn es ja durchaus nicht ungefährlich war, die zu besitzen?
Die wurden vor allem aufgeschrieben im Frühmittelalter in den Klöstern. Das glaubt man gar nicht, aber die Klöster waren ja die medizinischen Zentren auch. Und die haben natürlich alles gesammelt, was in irgendeiner Weise für Heilungswissen wichtig war. Und deswegen finden wir sogar in liturgischen Handschriften ab und zu auch Zaubersprüche aufgeschrieben, die dann unterstützend sein sollen, um Heilungsprozesse vor allem für beispielsweise Pferdeheilungen und so weiter, also Tierheilungen, anzuregen.
Ist denn der Glaube an Zauberei und Hexerei, ist das nicht ein typischer Wesenszug des Mittelalters vor der Aufklärung?
Würde ich absolut sagen. Man hält das alles für möglich und man ist ganz sicher, dass es Zauberkünste und Zauberkräfte gibt. Also das Mittelalter hat eine ganz andere Wahrnehmung davon, weil man sich viele Dinge nicht erklären kann. Und dann ist es natürlich umso einfacher zu sagen, das ist Zauberei, das ist etwas, was eben über unseren Verstand geht oder wo man andere Kräfte einsetzt, die normale Leute oder Leute, die das nicht wissen, auch nicht beherrschen.
Ja. Ich habe gehört, dass es jetzt auch wieder einen neuen Trend gibt, die sogenannten Etsy-Hexen, die im Internet sozusagen Zaubersprüche anbieten, um, sagen wir mal, sich attraktiv zu machen für jemanden, von dem sie möchten, dass er in sie verliebt ist. Was halten Sie davon?
Ja, ich meine, solche Sprüche haben wir auch im Mittelalter überliefert. Es gibt so mit Liebeszaubersprüche. Ich weiß nicht, ob die jemals schon mal angewandt worden sind und auch funktioniert haben. Könnte man ja mal probieren. Das ist ein altes Thema, aber heutzutage wissen wir natürlich, das ist eine reine Fantasie. Im Mittelalter hat man sich sowas natürlich wirklich vorgestellt und man hat auch an die Wirksamkeit von solchen Zaubersprüchen durchaus geglaubt.
Und wenn wir heute so aufgeklärt sind, wie wir glauben, wie kommt es denn dann, dass die Fantasy-Literatur festhält an diesen ganzen Fantasien?
Ich glaube, jeder von uns hat sich ja schon mal gewünscht, zaubern zu können. Und die Fantasy-Literatur wiederum, die zeigt uns ja auch ein bisschen ein Wunschbild. Wunschbild von dem Mittelalter oder von einer Gesellschaft oder von Menschen, mit denen man vielleicht auch sich wirklich gerne identifizieren kann. Und auf diese Weise ist es natürlich hochattraktiv, genau solche Bilder auch zu bedienen. Leute, die Kräfte haben, die sie auszeichnen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zum mittelalterlichen Literatur. Die Zauberer in der Fantasy-Literatur, die sind alle sehr, sehr positiv besetzt. Die können Dinge, die andere nicht können, und setzen sie auch fürs Gute ein. Und das zeichnet sie aus. Und das wäre im Mittelalter deutlich problematischer gewesen, glaube ich.
Und das, was wir gemacht haben, nenne ich klassische Aufklärung durch den Literaturwissenschaftler Andreas Hammer von der Uni Konstanz, dem Professor für ältere deutsche Literatur und Sprache. Herr Hammer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Gerne, Ihnen auch. Dankeschön.
Verschwindibus.
Radio 1. Die Profis.
So, kommen wir am Ende dieser Sendung, Radio 1, die Profis, mal zu einem Thema mit Herz. Ja, es geht aber diesmal nicht um Thymidinwahl, sondern um andere menschliche Herzschwächen. Bluthochdruck zum Beispiel, Diabetes oder ein Herzinfarkt. Das alles kann den Herzmuskel dauerhaft belasten. Ein Göttinger Forscherteam hat nun herausgefunden, welches Eiweiß für wichtige Steuerungsfunktionen dabei verantwortlich ist und wie man dieses Eiweiß wieder aktiviert, wenn es schwächelt. Mit dabei war auch die Entwicklungspharmakologin und Biochemikerin Professor Laura Zellerer-Schand. Guten Morgen. Guten Tag erstmal. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Gesunde Herzmuskelzellen pumpen und pumpen und pumpen und alles ist okay. Das Eiweiß KLF15 habe ich bei Ihnen gelernt. Das ist dann sehr aktiv. Wird das Herz krank, nimmt die Aktivität dieses Eiweißes ab. Aber was genau ist hier Henne und was ist Ei? Wird das Herz krank, weil es zu wenig KLF15 hat? Oder nimmt die Aktivität von KLF15 ab, wenn das Herz krank wird?
Ja, das ist eine richtige Frage. Kurz zu sagen, das erste ist richtig. Mhm. Also Kaliumfunktion ist eine sehr wichtige Eiweißfaktor, eine sogenannte Transkriptionfaktor im Herzen, die also wir gefunden haben, als Schalter funktioniert.
Welche Aufgabe hat das da genau im Herzen?
Genau, also das hat die Aufgabe, erstmal die richtige Energie für das Herz zu besorgen. Und verschiedene sogenannte sarkomere Proteine oder Proteine, die für die Pumpenfunktion, für die Herzmuskel wichtig ist, auch aufrecht zu halten. Und außerdem so das in sogenannte Gleichgewicht zu stellen. Und was auch eine wichtige Rolle ist, es bremst pathologische Prozesse. Also es hat eine Doppelrolle. Eine positive Rolle in allem, was ich erstmal erwähnt habe, und eine negative Rolle in alles, was pathologisch ist. Und das geben ist Kaliumfunktion sehr zentral für das Herz.
Mhm. Was heißt das genau? Es bremst pathologische Prozesse.
Genau, das bedeutet, als eine Ausweis- oder Transkriptionfaktor, die haben die Aufgabe, in unserer DNA bestimmte Prozesse zu modulieren, indem sich aktivieren oder inaktivieren. Und diese Kaliumfunktion ist eigentlich, kann beides machen. Und dadurch, dass ich in unserer DNA sitze und verursacht eine Bremsung oder eine sogenannte Inhibition von pathologischen Prozessen, also Gene, die normalerweise in pathologische Herzen oder Herzen, die kranken sind, aktivierend sind. Und sobald unsere Kaliumfunktion da ist, würden alle diese Prozesse inhibiert.
Sie haben nun erfolgreich im Tierversuch eine Methode angewandt, um das schwächer werdende Eiweiß KLF15 wieder zu aktivieren. Wie haben Sie das gemacht?
Genau, also das haben wir vor einigen Jahren in unserem Labor eine sogenannte CRISPR-basierte Modelle adaptiert, um Genexpression zu aktivieren, die körpereigene Mechanismen im Herzen nutzen. Das war für uns sehr wichtig. Und das Problem bei der Herzinsuffizienz ist, dass nicht genetische oder was wir jetzt Herzschwäche nennen, verursachen, sind mehr faktorielle bedingt. Und dadurch, dass wir hier Kaliumfunktion als zentral gefunden haben, haben wir gedacht, diese Schalter, diese CRISPR-Aktivierung dient als eine sehr wichtige Methode, diese Therapie zu testen. Und diese CRISPR-Aktivation ist basiert auf die sogenannte CRISPR-Schere, die wir alle kennen, aber unterscheidet sich, indem das Erdgut nicht ändern. Da nutzt Körper einige Elemente, um zelluläre Gleichgewicht wiederherzustellen. Also das ist eine modifizierte CRISPR-Methode, die in der Lage ist, das Erdgut eigentlich intakt zu lassen und nur die Genexpression zu ändern, so wie wir wollen.
Und wie groß ist Ihre Hoffnung, dass diese Methode eines Tages auch am Menschen angewandt und Herzschwächen heilen kann?
Naja, ich bin da sehr optimistisch, weil wir nicht nur in Tiere probiert haben. Also das ist natürlich eine Krankheit, lässt sich sehr, sehr schwer im Labor reproduzieren, also imitieren. Und wir haben nicht nur Tiermodelle, sondern auch menschliche Gewebe genutzt, um das zu testen, ob das möglicherweise auch für Menschen oder Herzmuskelzellen anzusetzen ist. Und mit den Klinikkollegen haben wir Gewebe von Patienten auch im Labor kultiviert und gesehen, dass diese Methode auch geeignet sind und Herzschwäche oder Herzgewebe mit Herzschwäche auch therapieren lassen.
Also.
Und deswegen denken wir, dass das eine vielversprechende Therapie ist für die Zukunft.
Das sagt die Göttinger Entwicklungspharmakologin und Biochemikerin Professor Laura Selarajan bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren und schönes Wochenende noch.
Ja, vielen Dank Ihnen und schönes Wochenende auch.
Dankeschön.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Auch Schlangen pupsen. Schlangen pupsen, indem sie Luft aus ihrer Kloake stoßen. Dadurch entsteht ein hörbares Knallgeräusch. Dabei erwischt wurden unter anderem die Sonora-Korallenschlange und die westliche Hakennasenschlange. Die Forschenden glauben, dass die Tiere sich mit dem Kloakenploppen gegen Fressfeinde verteidigen.